Politik und Kommunikation. Live.
Hallo und herzlich willkommen zum P&K Live Podcast. Ich bin Tobias Schmidt, ich verantworte das Politikportfolio von Quadriga und schreibe für Politik und Kommunikation. Diese Folge haben wir am 12. März aufgezeichnet.
Guten Abend, guten Nachmittag zum ersten P&K Live nach der Bundestagswahl. Ich blicke in ein paar bekannte Gesichter. Ein paar waren schon bei der ersten Staffel von P&K Live vor der Bundestagswahl hier. Aber ich freue mich auch über jeden, der neu hier ist. Und ich drehe mich um. Hallo? Drehe mich um zu meinen beiden Talkgästen heute. Nico Lang ist hier, Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Und Carina Mösbauer, Leiterin von der Hauptstadt Das Briefing, dem Podcast und dem Newsletter von The Pioneer. Und genau, ich würde sagen, wir steigen direkt inhaltlich ein mit den neuesten Entwicklungen. Gestern gab es eine Einigung in den Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine im saudi-arabischen Jeddah. Die Ukraine akzeptiert den amerikanischen Vorstoß einer 13-tägigen Waffenruhe. Im Gegenzug nehmen die Amerikaner die militärische Unterstützung wieder auf und teilen auch wieder Geheimdienstinformationen mit der Ukraine. Auch das Rohstoffabkommen soll weiterverhandelt werden. Wie ist das zu bewerten, Nico?
Also zunächst mal ist ja überraschend, dass die Ukraine und die USA miteinander verhandeln, weil die ja nicht miteinander Krieg führen. Aber das war so eine Art Kleinkrieg, weil aus meiner Sicht vollkommen unnötig die letzten Wochen darauf verwendet worden sind, dass die Amerikaner sich einmal aufgeregt haben, die Ukraine unter Druck gesetzt haben und die Ukrainer sich dann entschieden haben, wir sind jetzt einfach freundlich, wir sagen zu allem ja, wir halten den Selenskyj da erstmal raus, damit die ganzen Anfeindungen nicht wieder losgehen. Wir machen einfach alles, was die Amerikaner sagen, damit der Fokus weggeht von Druck auf die Ukraine zu Druck auf Russland. Und da muss er ja auch hin, weil Russland hat ja die Ukraine angegriffen. Man kann ja noch so lange Druck auf die Ukraine machen, davon wird man keinen Waffenstillstand und keinen Frieden kriegen. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch so kommt. Es ist aber etwas Gefährliches danach noch passiert, weil kurz danach Trump gesagt hat, er wird jetzt Selenskyj wieder im Weißen Haus begrüßen können. Und da muss man sich ein bisschen Sorgen machen, ob da irgendwie Teil 2 dieser Fernsehshow da kommt und ob dann alles wieder in die andere Richtung losgeht.
Es bleibt ja auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich meine, so einfach wie die USA die militärischen Hilfen jetzt wieder eingeschaltet haben, können sie natürlich auch jederzeit wieder ausgeschaltet haben. Sicherheit gibt es der Ukraine jetzt nicht unbedingt, oder, Carina?
Nee, auf keinen Fall. Also man kann sagen, ad hoc ist es natürlich gut, dass die erstmal wieder anlaufen, weil die Ukraine ja maximal auch davon abhängig ist, also sowohl von der militärischen Unterstützung als auch noch viel mehr eigentlich von den Nachrichtendiensten und den Informationen dort. Aber das Schwierige, finde ich, ist, wir kennen ja jetzt auch noch keine Details und ganz offensichtlich war die Ukraine ja massiv in die Enge gedrängt worden. Und die Frage ist, was gibt's jetzt dafür auch auf, dafür, dass sie überhaupt erstmal einschlägt? Was positiv zu bewerten ist, ist vielleicht, wenn es dann auch wirklich so kommt, so wie Nico es jetzt gerade auch schon angesprochen hat, dass man sich vielleicht jetzt als USA ein Stück weit mehr auf Russland konzentriert und jetzt den Druck dort eben auch aufbaut. Und da gab es ja gestern schon ganz interessante Zitate der Rubio, der Außenminister, hat ja gesagt, so wenn sie Nein sagen, also Russland, dann wüssten wir leider, wer das Hindernis zu einem Frieden ist. Also es klingt so ein bisschen danach, als würde man das Russland auch nicht so einfach durchgehen lassen, weil die USA ja auf jeden Fall ein großes Interesse daran haben, am Ende dazustehen als der große Dealmaker, der für Frieden gesorgt hat. Aus Russland hingegen gab es ja auch wiederum ganz interessante Töne, wo man gesagt hat, also wir entscheiden dann schon, ob wir einschlagen oder nicht. Und das wird es, glaube ich, so das Spannendste sein, wie sich da Russland eben verhält und wie dann wiederum die USA darauf reagieren.
Dass Russland das Hindernis ist für Frieden, hätte man ja daran erkennen können, schon seit über 10 Jahren, dass 2014 Russland die Ukraine angegriffen hat und nicht umgedreht. Insofern ist es ja ganz erstaunlich, dass die Amerikaner denken, sie müssten da ein Vermittler sein zwischen zwei Kriegsparteien. Aber das ist ja nicht die Lage. Die Lage ist ja ein russischer Überfall auf die Ukraine.
Aber das ist ja ganz interessant trotzdem. Also ganz offensichtlich hatte ja die USA so diesen gemeinsamen Konsens in den letzten Wochen verlassen. Und Selenskyj war plötzlich der Diktator und die Ukraine offenbar nicht mehr das Opfer und das angegriffene Land. Und deswegen finde ich das in der Tonalität jetzt immerhin zumindest mal erleichternd, dass diese Einsicht jetzt doch auch bei den USA wieder so ein Stück weit einsickert.
Die USA sind wieder mit an Bord. Besteht die Gefahr, dass die Europäer sich nach dieser vorübergehenden Einigung wieder etwas mehr in Sicherheit wiegen und möglicherweise etwas mehr zurücklehnen wieder, was das eigene Engagement angeht? Oder seht ihr das nicht?
Also Nico. Ich sehe in zwei Punkten den Rubikon überschritten. Der eine Punkt ist, kann man den Vereinigten Staaten von Amerika noch vertrauen? Und das kollektive Gefühl der politischen Entscheidungsträger in Europa, sag Europa, ich sag nicht EU, weil das mehr ist als die EU, ist, nein, kann man nicht. Und das macht denen Angst, weil die Bedrohungslage ernst ist. Und der zweite Punkt betrifft die Unterstützung für die Ukraine, wo klar ist, man wird Dinge liefern müssen aus Europa, man wird vielleicht auch Dinge anders machen müssen, weil man militärische Fähigkeiten nicht hat. Aber auch da gibt es ein Angstthema im Hintergrund, nämlich das Thema Sicherheitsgarantien und langfristige Absicherung des Friedens, was selbst bei großem politischen Willen für die Europäer sehr schwierig sein wird zu realisieren, ohne irgendeine Form von amerikanischem Backup. Und vielleicht gibt es noch eine Frage, die mittlerweile da mitschwingt, die nach meiner Prognose vor dem NATO-Gipfel in Den Haag Ende Juni noch aktuell wird. Nämlich stellen die Vereinigten Staaten von Amerika den Artikel 5, also die Beistandsklausel der NATO, offen in Frage oder drohen sogar mit NATO-Austritt. Das kann man nicht ausschließen.
US-Außenminister Marco Rubio hat gestern erklärt, der Ball liegt jetzt im Feld der Russen. Was ist da von Putin zu erwarten? Bisher gab es da noch keine Signale. Ich glaube, Peskov hat gesagt, das ist irgendwie ein interessantes Angebot, aber zumindest was die 30-tägige Waffenruhe angeht, könnten die Russen sich da bewegen und braucht es da vielleicht auch amerikanischen Druck oder wird dieser amerikanische Druck dann auch groß genug sein, um die Russen dazu zu bewegen?
Also bislang würde ich sagen, ist der Druck noch überhaupt nicht da. Und der muss natürlich aufgebaut werden, weil die Russen sind ja aktuell in einer starken Situation. Also es gibt aus deren Perspektive und Logik jetzt überhaupt keinen Grund, da einzuschlagen. Es sei denn, die Amerikaner erhöhen dann eben, wie gesagt, den Druck, wenn sie sich nicht bewegen. Aber auch was Nico gerade nochmal gesagt hatte, ich glaube, dass wir grundsätzlich uns einfach darauf einstellen sollen, wo so bitter das auch ist, aber dass wir in einer neuen Weltordnung leben und dass es eben so ein verlässliches Allianzsystem möglicherweise nicht mehr gibt. Vielleicht ist das Verhältnis auch wieder halbwegs zu kippen, kann man auch nochmal drüber sprechen. Mexiko macht das zum Beispiel ganz geschickt, die Präsidentin, wie sie mit Trump umgeht. Aber grundsätzlich ist es mal jetzt, wäre es fahrlässig, sich nicht auf anderes vorzubereiten, also wirklich autarker zu werden. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir massiv abhängig sind von den Amerikanern und es lässt sich auch nicht von heute auf morgen irgendwie ausgleichen. Also die Amerikaner tragen so 45% der Lasten in der NATO, bei geheimdienstlichen Informationen sogar 75%. Also selbst wenn wir jetzt massiv aufrüsten, ein Sondervermögen beschließen, wir werden das so schnell nicht ersetzen können. Und deswegen sind wir gezwungen, auch irgendwie noch eine Form von Agreement mit den Amerikanern beizubehalten und darauf zu hoffen, dass eben der Artikel 5 nicht in Frage gestellt wird.
Ja. Bei den Amerikanern und den Russen ist es ja im Moment so, dass Trump nach meiner Beobachtung einen einzigen Move hat, nämlich die Ölpreise runterzubringen. Das sagt er auch überall und ein bisschen klappt es auch, hat mit den Saudis gesprochen, mit einigen Unternehmen, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, der ist jetzt bei 67 oder 64 Dollar pro Barrel. Für Russland wird's bedrohlich, wenn der Ölpreis unter 40 liegt. Also wie soll das denn so schnell funktionieren? Die Timeline passt überhaupt gar nicht zusammen. Putin kriegt finanzielle Probleme, wenn der Ölpreis zu niedrig ist. Und sein Krieg ist für ihn vor allen Dingen ein finanzielles Problem, kein existenzielles finanzielles Problem, aber schlimm genug. Auch die neuen Rekruten, also wenn man 800 bis 1000 Leute pro Tag verliert, dann muss man Geld ausgeben, um 1000 neue ranzuschaffen. Putin schafft das alles mit Geld zu lösen. Also Trump ist nicht völlig auf dem falschen Dampfer, wenn er sagt, wir machen das über finanziellen Druck. Ich sehe aber nicht, wie man den Ölpreis so schnell so runterbringt, dass Putin sagt, jetzt verhandle ich. Deswegen glaube ich auch, Carina hat recht, der Druck reicht nicht aus auf Putin. Für mich ist die spannende Frage, wenn das, was Trump sich gerade denkt, nicht funktioniert, was macht er eigentlich dann?
Vor allem, es gibt ja auch immer viele Staaten, die in dieses Vakuum gehen. Also Europa hat ja auch Sanktionen erhoben, aber dann kam Indien und war ein dankbarer Abnehmer für russisches Öl und das landet dann über Umwege auch wieder bei uns. Also das ist halt ein Problem, dass nicht alle Akteure mitmachen.
Dass wir so dumm sind, über Drittmärkte in Europa russisches Öl und Gas zu kaufen, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Wirklich. Also ja, wir liefern der Ukraine Waffen und dann geben wir den Russen Geld, damit die andere Waffen selbst herstellen. Das ist verrückt.
Gibt es denn die Möglichkeit, dass die Methode Trump in der Ukraine am Ende doch einen größeren Erfolg erzielen kann, als das, was die Amerikaner und Europäer die letzten 3 Jahre gemacht haben? Ich meine, der Krieg läuft ja schon 3 Jahre und jetzt, wo Trump im Amt ist, sitzen wir auf einmal am Verhandlungstisch und auf einmal wird halt darüber gesprochen, wie eine Friedenslösung aussehen kann. Also ist nicht vielleicht diese Disruption, die da gerade reingetragen ist, etwas, was vielleicht den Friedensschluss zumindest beschleunigt?
Das Kriegsgeschehen hat sich überhaupt nicht verändert. Also Russland greift an, Russland macht die Luftangriffe, jeden Tag fliegen die Raketen und die Drohnen, an der Front wird weitergekämpft. Es hat sich überhaupt gar nichts verändert. Und Russland, so mein Eindruck, wird Gespräche führen und den Krieg weiterführen gleichzeitig. Und man muss sich vor dieser Illusion wirklich hüten, dass man denkt, oh, nur weil jetzt über Frieden gesprochen wird oder weil Putin vielleicht sich mit Trump trifft, jetzt gibt's Waffenstillstand. Aber der führt den Krieg einfach weiter die ganze Zeit. Und was er sagen wird, ist doch auch klar. Ja, wir würden ja Waffenstillstand, aber erstmal müsst ihr noch diese Sanktionen lockern. Und dann müsst ihr noch die Europäer unter Druck setzen, dass die auch die Sanktionen lockern. Und dann müsst ihr euch die Papiere aus dem Herbst 2021 nochmal angucken. Also da so salamitaktisch immer wieder eine neue russische Forderung zu stellen, um die Amerikaner wieder loszuschicken, damit die mit den Europäern oder mit den Ukrainern reden, dass das kommt, passt in alles, was man kennt aus den letzten 25 Jahren Wladimir Putin.
Also es gibt ja Leute, die diesen Ansatz oder wenn man mag, kann man es vielleicht sogar als Strategie bezeichnen, aber was abgewinnen können, also insofern, dass er so erratisch ist, dass er möglicherweise unberechenbar ist und damit irgendwie was gewinnt. Ich bin aber auch eher bei Nico, weil bislang ist er ja sehr eindimensional unterwegs. Also er hat einfach nur Druck auf die Ukraine ausgeübt und eben nicht auch auf den anderen Akteur. Also er müsste das dann mindestens mal irgendwie so halbwegs ausgeglichen machen. Und vor allem selbst, wenn wir irgendwas haben, was dann Waffenstillstand heißt oder Frieden, ist die Frage, was für ein Frieden ist das? Also welche Zugeständnisse musste die Ukraine dann mit der Pistole an der Brust eingehen, beziehungsweise Waffenstillstand. Es gab ja auch schon davor Minsk I, Minsk II immer wieder Verhandlungen und Bemühungen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt was ist, was irgendwie Trump exklusiv für sich gepachtet hat. Und leider gab es immer eine Seite, die nicht wollte, die sich nicht daran gehalten hat. Und damit war es eigentlich das Papier nicht wert.
Also das Abkommen, das Trump mit den Taliban verhandelt hat in Doha, hatte nur Verpflichtungen für die USA und die Partner, die gar nicht am Tisch saßen, auch für uns. Ich war damals im Verteidigungsministerium, wir haben darunter zu leiden gehabt, hatte keinerlei Verpflichtungen für die Taliban. Ja, und dann hat er sich aufgeregt, der Abzug, den Biden dann zu verantworten hatte, der war so schrecklich. Aber die abschüssige Bahn hat Trump mit seinen schlechten Verhandlungen hergestellt. Das ist einfach ein schlechtes Verhandlungsergebnis gewesen, das nur Probleme gemacht hat. Also wenn man das Beispiel nimmt, kann man nicht optimistisch sein.
Ja, und es geht im Endeffekt auch nur darum, irgendwie den Krieg zu beenden, damit er es nach außen verkaufen kann als Friedensschluss, ohne das eigentliche Ergebnis zu bedenken.
Vielleicht sollten wir dafür darauf hinwirken, dass er den Friedensnobelpreis kriegt, dann hat's auch Ruhe, ja.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit oder vielleicht auch die Gefahr, dass Trump, wenn er jetzt merkt, dass er in Gesprächen auch mit Putin, er will ja diese Woche noch mit Putin sprechen, auf Granit beißt und da nicht weiterkommt, dass Trump dann irgendwann in den nächsten Monaten auch einfach das Interesse an dem Thema verliert und sich etwas anderem zuwendet?
Das glaube ich nicht, weil er hat es ja der eigenen Audience zu Hause versprochen, dass er eigentlich ja innerhalb von, der ambitionierte Plan waren ja mal 24 Stunden, so. Dann hat er es ein bisschen ausgeweitet, weil er offenbar gemerkt hat, so ganz einfach ist es nicht. Aber ich glaube schon, er steht da irgendwie, er fühlt sich da schon daran gebunden, dass er denen irgendwie was präsentiert. Und am Ende geht es gar nicht so sehr um Frieden, sondern eben darum, dass er so sein narzisstisches und Ego und auch transaktionales Verständnis von Politik, was er hat, irgendwie befriedigt. Also, dass er sagen kann, seht her, ich bin der größte Dealmaker. Ich habe dafür gesorgt, dass es hier jetzt irgendwie Waffenstillstand oder Frieden gibt. Also, ich glaube, so schnell wird er nicht aufgeben. Die Frage ist dann eher, ob er dann so ein Stück weit in irgendeine Richtung eskaliert, dass er dann bekommt, was er will.
Ja, oder dass er sagt, Putin lenkt nicht ein. Und jetzt liefere ich noch mehr Militärhilfen an die Ukraine. Und ich öffne die Schleusen, damit er jetzt mal zur Besinnung kommt.
Das wäre ja wünschenswert.
Kann man nicht ausschließen. Was Putin macht, ist vorhersagbar. Da muss man jetzt auch nicht so tun, als sei das alles wundersam oder irgendwie nicht erkennbar. Wir kennen den seit 25 Jahren. Wir haben den so oft erlebt bei so vielen Verhandlungen. Putin wird sagen, wenn die sich in Saudi-Arabien treffen, ja, ich würde ja, aber da gibt's noch Bedingungen, die zu erfüllen sind. Und im Übrigen würde ich dich gern einladen. Du musst erstmal nach Moskau kommen. Und dann wird da so eine ewige Orgie draus. Russland verhandelt, um zu gewinnen. Und Russland verhandelt eigentlich nie, um irgendeinen Konsens zu erreichen oder ein Ergebnis zu produzieren, sondern um zu obstruieren. Das hat Russland auch überall so gemacht, wo es in internationalen Organisationen war. Das wird Putin auch so die ganze Zeit weiter betreiben. Das heißt, wir können auch jetzt eine Serie, das passt ja zu Trump, dem TV-Star, eine Serie sehen aus russisch-amerikanischen, amerikanisch-ukrainischen und so weiter Treffen und können da die ganze Zeit gebannt hingucken und sagen, oh, gleich kommt der Frieden, der kommt aber nicht. Mein Punkt ist, wir müssen in der ganzen Zeit die Ukraine militärisch unterstützen und müssen das weiterlaufen lassen und nicht auf unseren Händen sitzen und uns diese Trump-Fernsehshow angucken.
Es hält sich ja hartnäckig die Lesart, dass Trump Zelensky einfach nur weghaben möchte und mit einem ihm genehmeren Präsidenten verhandeln möchte. Wie seht ihr das?
Also andeutungsweise hat er das ja auch schon so gesagt. Kann sein, dass ihm Zelensky irgendwie ein Dorn im Auge ist, weil er eben so an seinen Grundüberzeugungen festhält. Ganz offenbar gibt es da ja auch so Wahrheiten, die er einfach nicht hören will. Also ihn hat das ja scheinbar auch schon provoziert, dass Zelensky einfach diese Bilder der kriegsversehrten Soldaten mitgebracht hat und sich nicht vollends unterworfen hat und bei einem immer nur genickt hat. Also ich denke, aus Trumps Perspektive kann man sich einen wahrscheinlich etwas devoteren Gesprächspartner vorstellen.
Nico, wer das ist?
Der Economist bringt diese Woche eine neue Umfrage raus aus der Ukraine. Mehr als 2/3 der Ukrainerinnen und Ukrainer sagen kategorisch keine Wahlen während dieses Kriegszustandes. Wir können solchen Wahlen nicht vertrauen und wir können auch keine durchführen. Und wenn die dann aber gefragt werden, wen würden sie dann wählen, dann sagen etwa 45% Zelensky und etwa 30% sagen Saluschny. Also woher Putin oder Trump die Hoffnung nehmen, dass dann jemand käme, der irgendwie zu Zugeständnissen bereit ist oder da Teile der Ukraine weggibt oder weniger Widerstand leistet, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube, die liegen komplett falsch bei der ukrainischen Gesellschaft.
Allein dieser Vorwurf, ich meine, der ist ja vollkommen grotesk, ihn eben als Diktator zu bezeichnen, weil es keine Wahlen in einem Krieg gab. Aber man kann ja auch mal darauf nochmal verweisen, dass Zelensky es sich ja hätte relativ einfach machen können. Es gab ja diese Mitfahrgelegenheit, glaube ich, hat er es genannt. Also die Amerikaner hatten ihm ja damals angeboten bei der Invasion kurz danach, dass sie ihn evakuieren. Und das hat er abgelehnt. Und ich meine, die Ukraine hat überhaupt bis heute überlebt, weil es diesen Präsidenten gibt, der natürlich unter höchsten auch Risiken für sein eigenes Leben und seine Familie dort geblieben ist.
Mhm. Ich meine, das gibt's immer wieder mal, ne? Also ich hatte den Eindruck, es gab sogar in der letzten Regierung in Deutschland, die gerade zu Ende gegangen ist, gab es Partner Deutschlands, die gerne einen anderen Regierungschef in Deutschland gehabt hätten. Auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Unterstützung und mit Taurus in solchen Diskussionen. Und es soll sogar Leute geben, die fänden das gut, wenn jemand anders als Trump die Vereinigten Staaten von Amerika regiert. Aber es ist halt so, dass jeder das selbst entscheidet. Das wird auch in der Ukraine so sein.
Stimmt. Ja, Europa und Deutschland stand nach dem Eklat im Weißen Haus mit Trump, Vance und Zelensky kurz unter Schockstarre, hat sich dann aber relativ schnell berappelt. Besonders Keir Starmer und Emmanuel Macron sind da vorangegangen. Hat Europa jetzt verstanden, dass die Stunde geschlagen hat?
Das haben wir ja schon oft gedacht. Eigentlich hätte man es ja auch schon vor, also mit der Annexion der Krim wurde damals nochmal in Wales beim NATO-Gipfel ja das 2%-Ziel bestärkt. Wenn man sich dann überlegt, wie lange das allein jetzt in Deutschland gedauert hat, bis wir es dann final mal einmal erfüllt haben, dann frage ich mich schon so, also gerade wir beide sind ja auch schon sehr lange unterwegs auf der Münchner Sicherheitskonferenz alljährlich. Jedes Jahr es ist wieder irgendwie ein Wake-up-Call und es passiert wieder irgendwas, wo man so denkt, okay, jetzt muss man doch eigentlich verstanden haben, dass man sich eben unabhängiger macht. So richtig viel passiert ist nicht. Also die Trendwenden, Finanzen, Personal und Ausrüstung hat von allein 2014 auch schon ausgerufen. Jetzt hatten wir gestern die Vorstellung des Wehrberichts, kam wieder raus, also die Personalzahlen stagnieren. Wir bewegen uns noch nicht mal ansatzweise in die Richtung, wo wir hinwollen, was ja auch gar nicht so ambitioniert ist, also 203.000 Soldaten. Und natürlich bin ich irgendwie froh gewesen über diese Symbolik und dieses Signal, dass die Europäer jetzt irgendwie zusammenstehen und dann hier auch wirklich sozusagen so ein Gegenpol gesetzt wurde zu dem, was da im Weißen Haus passiert ist. Aber ja, die Frage ist halt, ob man über reine Symbolik jetzt hinaus auch wirklich dann mal vorankommt und so eine europäische Armee oder auch nur eine stärkere Integration europäischer Armeen ist ja auch leider nicht so schnell umzusetzen. Also wir haben leider viel wertvolle Zeit auch verloren.
Ist doch interessant, dass die Führung gerade in den Fragen europäischer Sicherheit von Großbritannien ausgeht, und das nicht mehr in der EU ist, von Dänemark, das immer eins der euroskeptischsten Länder war und häufig dafür kritisiert wurde, aber die vermeintlichen Übereuropäer, die die größten europäischen Sonntagsreden halten, inklusive hier in Deutschland, sind die, die eigentlich am wenigsten machen. Auch die Spanier zum Beispiel, absolut enttäuschend. Und bei Macron gibt es sehr viel Rhetorik, aber man kann nicht so richtig verstehen, wann wird dann diese Rhetorik jetzt mal in konkretes Handeln übersetzt. Wir haben ja kein kommunikatives Problem, sondern wir müssen ja tatsächlich Sicherheitsaufgaben lösen. Ich glaube, dass die neue Bundesregierung mit der Linie, die bisher ja Scholz und Merz ehrlicherweise fahren, zu sagen, oh, die Frage einer europäischen Militärpräsenz in der Ukraine steht jetzt nicht an. Ich glaube, dass die mit der Linie einfach nicht durchkommen, weil die steht sehr wohl an und andere arbeiten auch daran. Und wir laufen gerade Gefahr, dass wichtige europäische Sicherheitsfragen ohne uns besprochen werden und vielleicht sogar auch ohne uns gemacht werden. Das ist, also ich bin ein alter sozusagen Kohlianer, was das angeht. Ich glaube, wir haben wichtige Fragen in Europa, da muss Deutschland immer mitgestalten und nicht zusehen, wie andere das machen.
Das ist leider symptomatisch auch für eine relativ mutlose Politik, dass man eben diese eher unbequemen Fragen dann wieder umschifft. Also sie wurden ja so angerissen auch in den letzten Monaten und dann hieß es eben von zentralen Akteuren immer, nee, die Frage stellt sich nicht. Doch, die Frage stellt sich schon. Man sollte sich vorbereiten, auch wenn man nicht sofort morgen Truppen schickt, aber man muss irgendein Konzept sich hinlegen. Und vielleicht noch eine Sache zu Europa. Also wir durchleben da ja noch nicht unseren schlimmsten Albtraum, weil gerade eben haben wir auch noch Partner in Europa. Aber wenn man mal so auf die Umfragen blickt, also in Frankreich liegen die Rechtspopulisten vorne, in Großbritannien liegen die gleich auf mit Keir Starmer. Also die Lage um Deutschland herum könnte sich auch wirklich nochmal dramatisch verschlechtern, weil dann stehen wir wirklich ganz alleine da.
In Ungarn und in der Slowakei haben wir schon zwei Länder in der EU, die aus der Ukraine-Hilfelinie ausscheren. Wie sollen wir damit umgehen?
Mit der EU-Romantik auch ein bisschen aufhören, ne? Es gibt in Deutschland so eine Romantik, wenn Verteidigung europäisch gemacht wird, und wir meinen damit EU, die EU ist aber nicht Europa, und Deutschland ist übrigens nicht die EU, dann ist es irgendwie gut und es ist irgendwie schön. Und NATO hat immer so ein bisschen, wollen wir nicht so richtig. Wir hätten am liebsten so ein romantisches europäisches Verteidigungsprojekt. Die Wahrheit ist, das werden Gruppen von Staaten miteinander handeln müssen. Und wir können uns nicht immer abmühen, bis jetzt Viktor Orban seine Extrawurst auch noch gebraten bekommt. Und der wird bestimmte Dinge ja auch sabotieren. Und das wird schon, glaube ich, beim nächsten Mal schwierig, die Sanktionen gegen Russland zu verlängern, wenn er das blockieren wird. Und bei Verteidigungsfragen ist das auch so. Die deutsche Frage ist, sind wir bei der Gruppe von Staaten, die handelt, sind wir da dabei oder gucken wir zu, wie andere das machen?
Die berühmte Koalition der Willigen.
Genau. Und wie kommt das denn in den anderen europäischen Hauptstädten an, dass Deutschland gerade führungslos dasteht und quasi in einem Interregnum sich bewegt?
Naja, man hört ja schon, dass diverse Staats- und Regierungschefs bei Merz anrufen und damit ihn ja auch ein Stück weit in die Bredouille bringen, weil wenn man hier die innenpolitische Situation beobachtet, dann weiß man ja, dass es auch noch ein paar Hürden hierzulande zu bewältigen gibt. Und es ist natürlich auch, es gibt noch einen amtierenden Kanzler, aber der ist natürlich eine absolute Lame Duck.
Und der stand in der dritten Reihe in London.
Genau, und war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz komplett abgemeldet. Da gab es dann SMS, bevor er aufgetreten ist, dass in der großen Halle noch Platz sei und so. Also das ist natürlich ein Desaster, dass wir gerade in dieser Situation nicht wirklich so diese eine Telefonnummer haben, wo man weiß, da ist jemand, der hat dann aber auch Prokura und kann Zusagen machen.
Es gab diese Argumentation, ich meine, das will jetzt keiner mehr hören, ist auch zu Recht kritisiert worden, als es entschieden wurde am Tag der Wahl Trumps, dass wir die Bundesregierung, den Bundestag auflösen und dass es Neuwahlen gibt, gab es lange und breite Argumentationen, warum man im Dezember nicht wählen kann und warum das nicht geht und warum man noch Zeit braucht. Getrieben von taktischen Überlegungen, welche Partei sich dachte, dass sie sich vielleicht bis dahin wieder erholt oder dass die Umfragewerte dann besser sind und so. Das muss man eigentlich ganz klar nochmal auf den Tisch legen. Das war ein absoluter Fehler, das so zu machen. Wenn man schon den Bundestag auflöst, dann muss man schnell wählen und schnell handlungsfähig sein. Man muss sich nichts vormachen. Von jetzt bis... Also man hört das ambitionierte Ziel Ostern, aber so wie sich alles verhakt schon bei der Grundgesetzänderung, kann das auch länger dauern mit den Koalitionsverhandlungen. Von jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wird, wenn er denn gewählt wird, vergehen noch viele Wochen, in denen Fakten geschaffen werden, mit denen wir dann umgehen müssen. Und Deutschland nicht mitgestaltet.
Wenn die neue incoming Bundesregierung, wenn sie es denn dann wird, hat ja schon vor Abschluss der Sondierungen gewaltige Pflöcke in den Boden gerammt. Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% des Bruttoinlandsprodukts dauerhaft von der Schuldenbremse befreit. Sondervermögen, Infrastruktur von 500 Milliarden. Ist das eine angemessene Reaktion auf Trump? Oder ist Trump hier nicht nur eine willkommene Ausrede, um neue Rekordschulden zu machen, die man ohnehin hätte machen müssen?
Ich würde sagen, teils, teils. Also sicherlich kann man sagen, dass dieser Eklat im Oval Office nochmal eine gewisse Zäsur darstellt, wobei man schon auch im Nebensatz sagen muss, es bahnt es sich ja an. Es ist jetzt auch nicht so, dass es so die große Überraschung ist. Und ich finde, die Union hätte da schon ein Stück weit ehrlicher sein können und auch im Vorfeld sagen können, wir werden zwar überall, wo es möglich ist, sparen, aber wenn es nicht anders geht, dann werden wir vielleicht auch an die Schuldenbremse ran. Gut, Merz hat da immer mal wieder so rhetorische Dehnübungen gemacht. Dann kam Lindemann immer um die Ecke und hat gesagt, nein, Schuldenbremse ist zementiert. Aber dieses Investitionspaket, da muss man ganz ehrlich sagen, das hat natürlich damit nichts zu tun. Also natürlich haben wir irgendwie einen Investitionsstau in Deutschland, aber der ist jetzt auch nicht über Nacht entstanden und der hat auch nichts mit Trump zu tun. Also das ist dann schon so, dass man sich da, das ist natürlich wieder so ein Minimalkonsens. Man verständigt sich auf mehr Verteidigungsausgaben, dann will die SPD aber auch noch ihr Investitionspaket. Die Länder, by the way, wollen es auch. So, und dann kommt eben so ein Paket bei rum.
Nico, das Verteidigungsbudget unterstützt du wahrscheinlich, aber wie stehst du zum Vorgehen an sich?
Also zunächst mal ist ja das, was du gerade vorgetragen hast, der Entwurf für eine Verfassungsänderung von einer der beteiligten Parteien, die gerade darüber verhandelt, die Verfassung zu ändern, die aber 100% abhängig ist davon, dass andere da mitstimmen. Deswegen wäre ich zunächst mal vorsichtig und würde sagen, gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Ob der alte Bundestag die Verfassung ändert, ob das der neue macht. Also die Fragen scheinen ja noch in der Verhandlung zu sein und dann werden wir sehen, was dabei rauskommt. Ich teile die Auffassung, dass Verteidigung aufgrund der Bedrohungslage geboten ist zu finanzieren. Ich würde aber dazu sagen, wir müssen das Geld anders ausgeben. Also auf das nicht funktionierende System noch mehr Geld zu kippen, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin. Und diese Reformverbindung zu dem neuen Geld habe ich jetzt in dem, was bisher diskutiert wird, nicht erkannt. Und wenn man aber dann Additivverhandlungen verhandelt und sagt, ja, Verteidigung brauchen wir und jeder, der beteiligt ist, schreibt jetzt noch für hunderte von Milliarden noch irgendwas rein, wo kommt dann da die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in Zukunft her? Und wie kann ich denn oder irgendwer anders künftig argumentieren, oh, da müssen wir jetzt aber mal sparen und da müssen wir weniger machen und da müssen wir den Staat verkleinern, wenn jetzt in dieser Menge da Geld drauf gekippt wird? Das sehe ich sehr skeptisch. Und man muss ja noch dazu sagen, das sind Schulden. Und es hat sich ja ein sehr entspanntes Verhältnis dazu irgendwie entwickelt und alle finden das irgendwie gut. Aber wenn ich an meine Kinder denke, also ich meine, die werden es schon schwerer haben, irgendwie ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Die haben sehr viele Ausgaben für ihre Bildung. Die kriegen keine Rente, das wissen die jetzt schon. Und wenn wir dann sagen, ach, wir kippen den Mund da einfach nochmal 1 Billion oder 1,5 Billionen, habe ich heute gehört, Schulden obendrauf, dann können die sich damit auch noch rumschlagen. Also ich finde, das ist schon auch eine Gerechtigkeitsfrage, die man nicht so leichtfertig übergehen sollte, als sei man irgendwie der Spielverderber, der sagt, wir machen jetzt nicht massenweise Schulden.
Das stimmt, es sind knapp 40 Milliarden Zinsen, die dann im Jahr so auf Deutschland zukämen. Also bei den Summen jetzt, wenn man dabei bleibt. Und es gibt ja durchaus auch intern massiv Kritik, also gerade bei der Union, weil man eben nicht nur so eine Kehrtwende hingelegt hat, sondern weil man auch den zweiten Schritt vor dem ersten macht. Man hat ja natürlich getrieben durch die Situation, dass man jetzt die alte Bundestagsmehrheit noch braucht. Aber man hat ja immer versprochen, wir machen eben genau erst das zuerst. Also wir schauen, wo können wir sparen beim Bürgergeld, bei Asylbewerberkosten und so weiter. Dann quetschen wir quasi alles raus aus dem Haushalt, was geht, wo man überflüssige Ausgaben hat. Und dann schauen wir, okay, machen wir einen Kassensturz, was brauchen wir? Und dann setzen wir möglicherweise eben die Schuldenbremse in Teilen außer Kraft oder gönnen uns ein Sondervermögen oder wie auch immer. Aber jetzt legt man sich so ein schönes Paket zurecht, damit man dann auch so seine Klientelpolitik machen kann. Aber noch kein Plan, wo gespart wird und vor allem, welche Strukturreformen es geben soll, die ja zentral sind. Und zwar nicht nur bei der Bundeswehr im Beschaffungswesen, sondern eben, das ist ja ist ein Querschnittsthema. Also es geht ja komplett durch alle Bereiche durch. Das ist einfach eine tiefgreifende Verwaltungsreform braucht, dass eben nicht so viel Geld immer im System versickert, sondern wirklich als PS auf der Straße landet.
Also als Berliner wird das Problem, dass ich immer noch ewig brauche, um einen Termin zu kriegen, um so einen blöden Ausweis oder so einen Pass zu kriegen, dass in anderen Ländern, die zivilisiert sind, lange gelöst ist, wird das durch noch mehr Schulden eigentlich gelöst oder muss man da was anderes machen? Und müssen vielleicht auch mal andere Leute das machen, wenn das denen so schwerfällt, so ein Problem. Und das ist nur eins. Aber ich glaube, diese Alltagserfahrung der Leute, dass viele einfache Dinge nicht funktionieren, das muss man wieder zum Funktionieren bringen und diese Alltagserfahrung vereinfachen. Da kann man nicht sagen, ah, wir mit unseren riesigen Bürokratien, mit mehr Geld produzieren wir die Ergebnisse, weil die Erfahrung der letzten Jahre doch ist, die Bürokratien werden immer größer und streiten sich um Zuständigkeiten, aber Ergebnisse produzieren sie eigentlich nicht.
Das hat ja auch nochmal eine Komponente auf so einer Metaebene. Da geht es ja nicht nur darum, dass man sich sozusagen im Alltag ärgert oder dass alles viel teurer ist, als es vielleicht sein müsste, sondern es führt ja auch dazu, dass eben das Vertrauen in das System abgenommen hat durch diese Dysfunktionalität.
Wir haben ja gerade die kuriose Situation, dass die konservativen CDUler gerade ein wenig auf die Grünen hoffen, dass sie das Sondervermögen noch stoppen. Ich glaube, die INSM hat gestern einen Sharepic veröffentlicht mit Britta Hasselmann und Katharina Dröge. Aber ja, es hängt an den Grünen. Die Grünen werden gebraucht, nicht nur für die Zweidrittelmehrheit im alten Bundestag, sondern im Bundesrat sowieso. Carina, du hast Einblicke. Wie ist gerade der Stand der Verhandlungen? Gibt es irgendwas Neues zu berichten? Morgen wird es ja dann wahrscheinlich nochmal losgehen oder heute Abend?
Genau, die sitzen heute Abend nochmal zusammen, machen aber ein großes Staatsgeheimnis gerade draus. Wann und wie? Also als ob man das nicht wüsste, dass die darüber sprechen, aber gut. Das größte Problem aktuell ist, dass es bei den Grünen einen Riss gibt in der Partei, wie man jetzt damit umgehen soll. Es gibt ja dieses Papier, was Grüne auf Landesebene vorgelegt haben, unter anderem Daniel Bayers aus Baden-Württemberg und Mona Neubauer aus Nordrhein-Westfalen, die eigentlich ganz gute Punkte gemacht haben. Und das ist das, worauf du anspielst, wo die Union wirklich sehr, sehr zuversichtlich drauf reagiert hat und gesagt hat, ja, das kommt uns sogar entgegen. Da sind eben diese 1,5% vom BIP drinnen. Also bislang ist ja vorgesehen, Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% von der Schuldenbremse auszunehmen. Und die Grünen schlagen eben vor 1,5%. Und das ist auch was Merz ursprünglich mal in die Verhandlungen eingebracht hatte. Also dass man schon so ein bisschen ambitionierter ist und sagt, wir müssen schon auch noch schauen, dass wir eine gewisse Summe an Verteidigungsausgaben irgendwie aus dem Kernhaushalt stemmen. Und dann beispielsweise, dass Länder auch nochmal stärker beteiligt werden, beziehungsweise dass das Sondervermögen wirklich nur für zusätzliche Investitionen dann ausgegeben wird, weil eben davor gewarnt wird, dass es eben diesen Verschiebebahnhof gibt. Das Wort hat jetzt ja Karriere gemacht die letzten Tage. Aber es gibt gleichzeitig eben auch die Parteispitze und die Fraktionsspitze, die ja diese Woche auch einen großen Auftritt hatte am Montag, wo sie erstmal gesagt haben, wir werden quasi unserer Fraktion raten, dem ganzen Paket nicht zuzustimmen. Und die setzen eher so darauf, die haben ja auch einen eigenen Gesetzesentwurf eingebracht, dass man sagt, wir gehen jetzt das, was unmittelbar wichtig ist, nämlich die Verteidigungsausgaben, die gehen wir an. Aber alles andere würden wir erstmal vertagen und dann mit neuen Mehrheiten im neuen Bundestag, was dann auch heißt mit der Linken, was schwierig ist für die Union, das wollen wir später erst regeln. Und dadurch, dass die intern sich nicht so ganz einigen, einig sind, weil die Länder, auch die mit grünen Beteiligung, haben durchaus auch ein Interesse an dem Sondervermögen jetzt. Das hat, glaube ich, die Verhandlungen jetzt in den letzten Tagen auch erschwert. Ansonsten hätte man da schon einen Kompromiss finden können.
Du hast ja gerade schon angesprochen, die Grünen würden gerne Verteidigungsausgaben und Sondervermögen voneinander trennen. Die SPD hat aber auch schon deutlich gemacht, dass das mit denen nicht zu machen ist, weil die nämlich genau wissen, dass das Sondervermögen dann wahrscheinlich weg ist, weil die Union das halt nicht mit den Linken verhandeln wird. Wie wird dieser Poker ausgehen? Siehst du da Luft für eine Einigung?
Also ich glaube, am Ende muss das Sondervermögen kommen, weil sonst implodiert diese schwarz-rote Regierung. Das ist jetzt, glaube ich, die Grundlage, so ähnlich wie es bei der Ampel ja auch war, dass man sich irgendwie, naja, so ein Finanzpolster hinlegt, um dann anständig regieren zu können. Ob man das gut findet, ich bin da auch eher bei dir, weil ich finde auch, wir sollten über Schulden nicht immer reden, als würden sie vom Himmel fallen. Das sind am Ende eben Schulden, die irgendwie zurückbezahlt werden müssen. Aber ich glaube, dass die Grünen am Ende sich dem nicht verweigern können. Also die wollen jetzt hochpokern und menschlich finde ich das auch nachvollziehbar, weil wir haben ja auch alle irgendwie so öffentliche Äußerungen mitbekommen, nicht nur bis zur Bundestagswahl, sondern auch danach, wo dann noch nachgetreten wurde. Und da verstehe ich, dass die jetzt sagen, wir wollen jetzt auch nicht so billig über die Ladentheke gehen, sondern wir wollen jetzt auch mal den Preis noch ein bisschen hochtreiben. Aber es kann sein, dass die Entscheidung wirklich erst nach der ersten Lesung fällt. Also jetzt am Donnerstag wird ja beraten in erster Lesung und wirklich entschieden wird dann ja in der zweiten, dritten Lesung, die ist nächste Woche. Ich kann mir vorstellen, dass die Grünen die anderen noch ein bisschen zittern lassen.
Es gibt ja in der Politikwissenschaft den schönen Begriff der Konkordanzdemokratie. Also das deutsche System, das so funktioniert, dass über Bund und Länder und verfassungsändernde Mehrheit am Ende jeder sich mit jedem einigen muss und alle irgendwie ins Boot kommen müssen. Und das sorgt für sehr viel Stabilität, weil alle am Ende die Dinge mittragen und dass die Grünen Interesse haben zu sagen, wir machen das eine jetzt und das andere später, stellt ja sicher, dass sie später auch nochmal Dinge beeinflussen können und dass sie im Grunde informeller Teil der nächsten Regierung werden, weil man sie immer wieder fragen muss. Man muss sich nur die Frage stellen, ist Stabilität und Harmonie zwischen all diesen Parteien, die sich jetzt da alle irgendwie einigen, zu einem hohen Preis, weil es wird teuer, alle an Bord zu kriegen, ist das eigentlich jetzt das, was wir am allermeisten brauchen? Leben wir in einer Zeit, wo es darauf ankommt, dass wir diese maximale Stabilität haben, oder leben wir in einer Zeit, in der wir schnelle Ergebnisse brauchen? Bei Sicherheit, bei Staatsreformen, bei Handlungsfähigkeit. Also da bin ich sehr skeptisch und die Erwartungshaltung an Friedrich Merz und an die neue Bundesregierung, die sind schon extrem hoch in ganz Europa. Und wenn man dann aber die hohen Erwartungen von außen kontrastiert mit einem System im Innern, das im Grunde ein schwaches Mandat ist, wo man immer mit zig Leuten sich noch einigen muss, um sich dann einen Millimeter vorwärts zu bewegen, dann wird die Kluft zwischen der Wirklichkeit und dem, was Deutschland macht, eher größer werden in der nächsten Legislaturperiode. Also die großen Lösungen, die wir bräuchten, kriegen wir meiner Meinung nach auf diese Weise nicht zustande. Und von Geld allein ist noch nichts gelöst, ne?
Und ich meine, wenn man sich nochmal die Zahlen auf der Zunge zergehen lässt, also die Lösung der Vorschlag beim Verteidigungsetat ist halt, dass Verteidigungsausgaben, alles was über 1% ist, generell nach oben offen durch Schulden finanziert werden kann. Das heißt, es gibt kein Limit und es gibt auch keine zeitliche Begrenzung. Es ist eigentlich, sprengt da jeden mathematischen Rahmen, weil man damit ja überhaupt nicht kalkulieren kann, überhaupt nicht volkswirtschaftlich planen kann.
Man wird ja trotzdem einen Haushalt und eine mittelfristige Finanzplanung machen. Und da muss man ja Summen reinschreiben.
Ich glaube, was der Hintergedanke ist, was zumindest Verhandler so sagen, ist, dass man Putin jetzt auch kein Zeichen setzen wollte. So, wir haben irgendwie 1%, was wir uns über den Haushalt gönnen. Und dann haben wir noch 300 Milliarden Sondervermögen. Das wäre quasi ein Paket. Irgendwann ist das aufgebraucht. Da kann Putin immer schön gucken, wie viel ist schon abgeflossen, so wie beim Alten. Und dann sehen, okay, jetzt ist dann irgendwann kein Geld mehr da. Da wollte man ganz gezielt eben dieses Signal setzen, koste es, was es wolle, whatever it takes, wie Merz gesagt hat, wir werden reingehen bei Verteidigung und es gibt da quasi kein Limit nach oben, wobei natürlich schon also eine gewisse Disziplin da sein sollte, dass man nicht alles ausreizt.
Es hängt viel davon ab, wer diesen Topf eigentlich verwaltet.
Und wofür das Geld ausgegeben wird.
Na, natürlich. Also ich meine, wir kennen doch die Verteidigungspolitik, du hast es ja gesagt, beide schon länger. Wenn die Antwort auf alles ist, auf jede Bedrohung, wir brauchen mehr Fregatten und noch ein Los Puma, dann kommen wir, glaube ich, nicht voran. Jetzt nichts gegen die Fregatten und den Schützenpanzer Puma. Aber wir brauchen Satellitenfähigkeiten, wir brauchen Drohnen, wir brauchen autonome Systeme, digitale Führungsfähigkeiten, KI-unterstützte Führungsfähigkeiten. Wir brauchen Spiral Development, in das wir einsteigen müssen, damit wir nicht irgendwas bestellen und dann Jahre später im Grunde veraltete Produkte kriegen. Es gibt so viele Dinge, was ich nicht logisch finde, ist, auch wenn es jetzt sozusagen die versammelte, irgendwer schrieb mir neulich, als die alten Werbeauftragten sich meldeten, Opas für Pistorius, sozusagen die versammelte Öffentlichkeit gibt, die sagt, der muss unbedingt bleiben. Wenn es zwei große Töpfe gibt, Verteidigung und Infrastrukturen, und Infrastrukturen ist eine SPD-Idee, wäre doch die Union mit dem Klammerbeutel gepudert, Entschuldigung, wenn sie beide Töpfe zur Verwaltung an den kleineren Koalitionspartner gibt. Das ist doch nicht sinnvoll.
Also, was es vor allem auch noch braucht, ist Skalierungseffekte, um es auch insgesamt günstiger zu machen. Und das ist ja auch bekannt. Also uns fehlt es ja nicht an Problemanalyse, nur dann die Umsetzung. Daran hakt es immer. Aber dass wir in Europa eben immer 27 verschiedene Systeme haben, Panzer, Flugzeuge etc., das macht es nicht nur kompliziert dann in der Zusammenarbeit, Stichwort Interoperabilität, sondern eben auch, es treibt die Kosten.
Ich meine, es ist ja generell das Bottleneck-Beschaffungswesen. Also die Frage ist ja, können wir überhaupt so viel Geld in so kurzer Zeit ausgeben? Ja,
können wir.
Verwaltungsreform.
Aber nicht dann wieder den haushaltspolitischen Berichterstatter für den Einzelplan 14, für den Verteidigungshaushalt der SPD aus Rheinland-Pfalz benennen, der sagt, was wir nicht machen dürfen, ist das Bein-BW reformieren. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht null, dass sowas wieder passiert. So, dann steht man wieder da, wo man war. Und das ist nicht nur das Beschaffungswesen im Sinne von die etwas schwierigen Zivilisten aus dem Bein-BW. Das ist schon auch die Bundeswehrbürokratie selbst, wo jeder Offizier in der Planung denkt, hier kann ich noch eine Spirale machen und da kann ich das dann auch kompliziert machen. Und alles wird teuer und kompliziert. Also es ist eine Führungsfrage, das anders zu machen. Da ist es nicht nur mit sozusagen, wir brauchen mehr Geld, die Wehrpflicht und die Zivilisten müssen weniger machen. Das wird in der Bundeswehr gern gesagt, das ist aber falsch. Die Bundeswehr selbst muss sich verändern, um das Geld sinnvoll auszugeben. Aber
es wäre auch ein Trugschluss zu glauben, wir geben jetzt einfach Bestellungen bei der Industrie ab und die fahren die Kapazitäten sofort hoch und ein paar Wochen später stehen dann irgendwie die großen Rüstungsgüter bei uns in der Garage. Also die brauchen schon auch einen gewissen Vorlauf, schon allein Rohstoffe und so weiter. Und die arbeiten ja auch andere Listen ab, also andere Bestellungen. Von daher, das war ja was auch in den letzten Monaten immer beklagt wurde, dass man wirklich so relativ geringe Mengen aufgegeben hat an Bestellungen und nicht mal eben so größere Bestellungen, dass die auch wissen, so mit einem gewissen Vorlauf, auf was sie sich einstellen.
Und Produktionslinien, die laufen, die offen bleiben. Wo man nicht sagt, wir kaufen das einmal, ja, so wie das beim Taurus war, dann legen wir uns die alle hin und die Produktionslinie wird geschlossen, die Leute werden entlassen oder machen was anderes. Das muss weiterlaufen, das ist unser strategisches Interesse, dass das läuft. Dann kann man das auch wieder hochfahren, kann nachbestellen und kann die neuen Modelle mit dem Feedback aus zum Beispiel den Erfahrungen der Ukraine und anderswo speisen. Und man muss sich das Kriegsbild in der Ukraine und das, was wirklich militärisch passiert, anschauen und darf nicht aus so einer Mischung aus Selbstgefälligkeit und Arroganz sagen, oh, wenn wir das machen, ist das alles ganz anders. Ja, wir haben den Nachfolger bestellt für den Transportpanzer Fuchs und nach meinem Wissen ist überhaupt gar nicht geklärt, wie sieht denn eigentlich für jedes einzelne gepanzerte Fahrzeug die Drohnenabwehr aus? Ich sehe aber in der Ukraine auf dem Schlachtfeld kein einziges Gefechtsfahrzeug, das auch nur irgendwie losfährt, die sehen aus wie Stachelschweine mit den ganzen Antennen, das irgendwie losfährt, ohne elektronische Kampfführung und Drohnenabwehr eingebaut zu haben. Weil sonst wird mein schönes neues Fahrzeug innerhalb von 10 Minuten aus dem Spiel genommen durch irgendwelche billigen Drohnen. Und das ist doch absurd, wenn man sagt, wir bestellen das jetzt alles trotzdem, als würden diese Dinge nicht für uns gelten.
Stattdessen sind die Schadstoffwerte so geregelt, dass quasi auch eine Schwangere im Puma sitzen kann. Also da müssen wir uns auch mal fragen, welche Regeln wir auch unserer Industrie dann da aufbürden.
Für Milliarden werden die Spiegel und die Blinker nachgerichtet. Ich habe aber eine Lösung für den Kompromiss, für die Verfassung, weil wir können ja die Munition und die Rüstungsgüter künftig mit grünem Stahl produzieren. Das wird doch weiterhelfen.
Eine Frage noch, dann würde ich gerne die Runde für das Publikum öffnen, beziehungsweise für Publikumsfragen. Und zwar eine Prognose, das Wort ist gerade schon gefallen, ich habe nur darauf gewartet. Erleben wir in der nächsten Legislaturperiode die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht? Und wenn ja, in welcher Form? schwedisches Modell ist ja zum Beispiel, was Boris Pistorius vorgeschlagen hat.
Das ist, glaube ich, auch am wahrscheinlichsten, weil ansonsten haben wir gar nicht die Infrastruktur, also dass man jetzt quasi jeden wieder einzieht, das ist einfach nicht umsetzbar. Von daher ist das, glaube ich, die sinnvollste Version und hätte eigentlich auch schon längst kommen sollen. Da hat ja Pistorius allein auf weiter Flur gekämpft, sowohl in seiner eigenen Partei als auch gegen die Koalitionspartner. Aber ich denke, wenn was kommt, dann kommt dieses Modell.
Also die Fragebogen, Ausfüll, Halbpflicht hat keinerlei Abschreckungswirkung auf Putin. So viel können wir, glaube ich, mal festhalten. Damit haben wir jetzt noch nichts erreicht, sicherheitspolitisch. Wir müssen die Debatte vor allen Dingen abschließen. Also wir leben ja in einem Land, wo wir uns immer freuen, dass wir eine schöne Diskussion geführt haben. Aber davon ist noch nichts geändert. Also müssen wir uns mal entscheiden. Wollen wir jetzt die Wehrpflicht wieder einführen, eine allgemeine Dienstpflicht einführen? Und dann müssen wir das machen. Und ich würde auch dafür plädieren, dass man die Debatte nicht so führt, dass man auch den Hinterletzten noch überzeugen will. Der Gag bei der Pflicht ist ja, dass das auch die machen müssen, die das nicht wollen. Da muss ich nicht bis zu 100% Umfrageergebnis diskutieren, sondern ich muss eine Mehrheit dabei führen und das entscheiden. Das erwarte ich ehrlich gesagt auch von der neuen Regierung, wenn die eine Mehrheit gebildet haben in der Koalition, dass die dann schnell solche Dinge auch mal zum Abschluss bringen und entscheiden, damit wir nicht noch 5 Jahre darüber reden, was wir im Prinzip mal machen müssten.
Also das war jetzt das Plädoyer, aber was glaubst du? Glaubst du, es wird kommen? Also so wie du es vorschlägst, oder glaubst du, es wird da doch eher der Fragebogen ausfüllen?
Ich glaube, die Wehrpflicht wird zurückkommen, weil man nicht die Kraft hat, das, was ich für richtig halte, eine allgemeine Dienstpflicht einzuführen. Ich glaube, das wäre besser für alle Ungedienten übrigens und für Männer und Frauen. Aber ich glaube, es wird Juristen geben, die sagen, es ist einfacher, die Außerkraftsetzung der Wehrpflicht wieder in Kraft zu setzen, und dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt. Ich glaube, wir kriegen unsere sicherheitspolitischen Aufgaben allein auf der Grundlage von Freiwilligkeit nicht gelöst.
Ja, dann bedanke ich mich bei der Runde.